und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Warum starke Frauen bei Gericht verlieren und was Coercive Control damit zu tun hat, darüber möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen. Weißt du, was mich immer wieder schockiert und auch wütend macht, wenn mir Mütter ihre Geschichte erzählen, was sie im Gerichtssaal erlebt haben? Sie sind in der Regel vollkommen souverän, beruflich auch oft erfolgreich. Und doch erleben sie im Gerichtssaal Situationen, ja, wo ihnen nicht geglaubt wird, wo sie selber emotional reagieren, wo sie selber sich gegebenenfalls widersprechen in Nebenaspekten und wo sie nicht glaubwürdig rüberkommen, beziehungsweise der toxische Ex-Partner viel glaubwürdiger rüberkommt. Ja. Der wirkt sehr kooperativ, verständnisvoll, vernünftig, lösungsorientiert. Ja. Und die Mutter dagegen eher emotional. Entweder sie spricht zu laut oder zu leise. Wie gesagt, in dem einen oder anderen Aspekt widerspricht sie sich vielleicht sogar und wirkt eher verunsichert. Was ist da passiert? Was passiert da überhaupt? Jetzt kommt der Begriff Coercive Control dazu. Und interessanterweise gibt es dafür noch keine deutschsprachige Entsprechung, was ich eigentlich auch schon sehr interessant finde. Ja? Was eigentlich auch schon ein Hinweis ist für das Elend im deutschen Familienrecht. Ja? Coercive Control bedeutet, dass ein Mensch über einen anderen Menschen die Kontrolle hat, ja? Auch isolieren kann, die Gedanken und die Meinungen steuert und lenkt. Auch in finanzielle Abhängigkeiten bringt. Also Kontrolle heißt wirklich, drückt eine Haltung aus, dass der andere Mensch tatsächlich nichts selber entscheiden darf, ohne dass der Mensch, der diese kontrollierende Person, die Person, die Coercive Control ausübt, das nicht zugesteht. Und das lässt sich so schwer erkennen, wenn jetzt zum Beispiel Verfahrensbeteiligte zum ersten Mal das Elternpaar bei Gericht sehen, ja? Wenn die darauf ausgerichtet sind, halt hauptsächlich so einzelne Ereignisse zu deuten oder zu analysieren, da kommen die nicht weiter, weil du kannst Coercive Control nicht in einem einzelnen Ereignis erkennen. Verfahrensbeteiligte müssen eher sich das Verhältnis der Personen untereinander anschauen, also der Elternteile untereinander. Wer redet am meisten? Wer unterbricht am meisten, wenn die Frage eigentlich für den anderen Elternteil bestimmt war? Wer steuert die Atmosphäre im Raum? Wer protestiert, wenn es darum geht, jetzt Einzelgespräche zu führen, ohne den anderen Partner? Und wer gibt deutliche Signale von sich, von wegen, ich bleibe hier sitzen oder will danach unbedingt gleich wissen, nach so einem Einzelgespräch, was da besprochen wurde? Ja. Das sind Hinweise darauf, dass selbst jemand, der besonders sachlich und betont kooperierend rüberkommt, eher kontrollieren möchte. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite den empathischeren Elternteil anguckt, dann muss man schauen, entspannt sich diese Person in dem Moment, wenn es wenn sie in einem Einzelgespräch ist. Ja? Verändert sich da sogar vielleicht auch die Sicherheit in der Stimme oder auch in der Darstellung? Eine Frau, die jahrelang in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten, mit einem krankhaften Narzissten gewesen ist, die ist konditioniert. Und wenn eine Frau, die diese Jahre hinter sich hat und konditioniert ist, die weiß nicht mehr genau, was sie selbst denkt, sondern sie guckt in erster Linie darauf, was er denkt. Ja? Also wer folgt hier wem? Das sind so Dynamiken zwischen dem Paar. Wer ist ängstlicher darauf bedacht? Wie sind die Augenblicke, die diese Menschen miteinander austauschen? Wer zieht vielleicht eher mal die Augenbraue hoch oder schickt einen strengen Blick auf die andere Seite? Und wer beobachtet ängstlich? Das sind Faktoren, auf die, wenn Sie da vermehrt drauf achten würden, Gerichtsbeteiligte, Verfahrensbeteiligte leichter Rückschlüsse ziehen könnten, was Coercive Control tatsächlich mit einem Paar macht. Und dass die Elternteile, ja, dass da diese Dynamik halt wichtige Faktoren verschleiert, ja, und die großes Unglück verursachen können, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden. Ja. Also eine Frau oder eine Mutter, die im Gegensatz zu dem verständnisvollen, kooperierenden Elternteil, Vater, dann entsprechend eher verunsichert wirkt oder emotional, wenn es um das Kind geht, vorsichtiger, gegebenenfalls misstrauischer. Ja, das sind alles, es ist das Ergebnis eines Musters, das ist das Ergebnis einer Traumatisierung, das ist eine Traumareaktion. Ja. Der Körper und das Nervensystem reagiert direkt auf den Trigger im Raum, im Gerichtssaal zum Beispiel oder im Jugendamt-Setting, wenn beide noch zusammensitzen. Ja. Und das ist nicht Lügen, das ist kein Unvermögen, das ist nicht eine unfähige Mutter, das ist schlichtweg Biologie. Ja, das ist, wenn man sich das dann mal klar gemacht hat, dann kann man daran arbeiten. Ja, und da helfe ich dir auf jeden Fall dabei, wenn du jetzt eine solche Mutter bist, die eine entsprechende oder solche entsprechenden Erlebnisse durchgemacht hat und möglichst noch am Anfang ihrer Gerichtsreise steht und wenn du dann zu mir kommen willst, ja, da kann ich dir dabei helfen, denn Schlüssel sind hier, in die Klarheit zu kommen, weil die Klarheit, die, mit der kannst du dann an dir arbeiten und dann auch ganz aktiv lernen, deine Reaktion, deine Traumareaktion im Körper zu steuern und da in die Ruhe zu kommen, sodass du auch ruhiger wirkst auf die anderen. Und trotzdem, ich verlange und ich fordere wirklich, dass die Verfahrensbeteiligten sich mit dem Thema und mit dem Erkennen von Coercive Control mehr und mehr auseinandersetzen. Die Zeichen sind subtil. Nicht mehr auf die Einzelereignisse zu schauen und auf den Informationsgehalt, sondern auf eine subtilere Ebene darunter. Wie sind hier die Kontrollmechanismen? Wer steuert, wer folgt? Ja. Und wer ist der vermeintlich schwierigere Elternteil? Und wer ist derjenige, der sich eigentlich in solchen institutionellen Settings wunderbar wohlfühlt, weil er genau so agieren kann, wie er das auch im Job macht? Ja? Wo Hierarchie, Machtgefälle, wo man da entsprechend gelernt hat, korrekt zu antworten und das Spiel mitzuspielen. Und dass es durchaus kein Widerspruch ist, wenn jemand im Gerichtssetting oder im institutionellen Setting, im Jugendamtsbüro, durchaus sehr kooperierend arbeiten kann, aber zu Hause eine ganz andere Person ist und maximal kontrolliert. Verfahrensbeistände, und das erlebe ich leider sehr, sehr oft, lassen sich von diesen Menschen sehr leicht beeinflussen. Und ja, auch tatsächlich vielleicht sogar einlullen, weil dieses kooperierende Verhalten, dieses beflissene Zuarbeiten, ja, immer pünktlich Unterlagen abgeben und immer gleich zurückrufen oder da sein, ja, das wirkt sehr kooperierend und natürlich ist das toll, gerade wenn man die Aufgabe hat, hier ein Problem zu lösen, was auf dem Tisch liegt, ja, hier eine Lösung zu finden zum Umgang oder zum Sorgerecht für das Kind. Ja? Und wenn dann auf der anderen Seite eine Mutter eher übervorsichtig ist und emotional, dann wird diese als eher schwierig wahrgenommen. Oder die Frau, die auch reden kann und die dann für das Kind kämpfen kann, die wirkt eher unbequem. Und da muss man natürlich dagegen vorgehen. Und genau das ist hier genau der riesengroße Fehler. Und die Kinder müssen das ausbaden. Und deshalb, also, wenn du als Mutter gerade in dieser Situation bist, ja, dann schau dir Cour Royale an. Guck dir das an, das ist mein Gerichtsvorbereitungsprogramm, das ersetzt keine juristische Beratung, dafür ist ein Rechtsbeistand zuständig, aber ich helfe dir dabei, dass du in die Klarheit kommst, dass du weißt, wie du dein Nervensystem regulieren kannst, ja, dass du entsprechend hier wirklich auch in deinem tiefsten Innern ruhiger wirst, selbst wenn der Trigger im gleichen Raum sitzt, ja. Ich habe zusätzlich noch eine Petition formuliert an die Bundesjustizministerin. Ja? Ich bitte dich, diese mit zu unterschreiben. Darin fordere ich unter anderem, dass Begrifflichkeiten wie dieses Coercive Control als auch Post-Separation Abuse und auch Litigation Abuse, dazu mache ich noch andere Folgen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber dass all diese drei Begrifflichkeiten auch im deutschen Familienrecht endlich Einzug halten und systematisch auch erkennbar gemacht werden. Das heißt aber auch, dass die Verfahrensbeteiligten alle in diesen Themen fortgebildet werden müssen, damit sie das leichter erkennen können. Wir haben es hier mit Mustern zu tun. Und Mustererkennung ist das Hilfsmittel schlechthin, um zu guten Beschlüssen zu finden. Ja, und in dieser Petition fordere ich das unter anderem und ich hoffe sehr, dass du es mit unterschreibst und auch weiter verteilst, damit Mütter im Gerichtssaal, empathische Mütter, mehr Gehör bekommen oder eigentlich auch prinzipiell empathische Elternteile nicht im Gerichtssaal traumatisiert werden. Vielen lieben Dank dafür schon jetzt und nur Mut, Sweetheart, du schaffst das.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.